Digital X Radio Podcast. Hier ist Digital X Radio, das Radio für Frankfurt.
Hier ist Digital X Radio Frankfurt, heute mit einer neuen Folge unserer Podcast zum Thema Elektromobilität, E-Fahrzeuge, Hybridfahrzeuge, was ja ganz spannend ist, auch gerade durch die Förderung von der Bundesregierung. Dazu haben wir einen Gast, den Herrn Ehinger, der stellvertretende Obermeister der Innung für elektroinformationstechnische Handwerke in Frankfurt und Vizepräsident des Fachverbandes der elektroinformationstechnischen Handwerke Hessen und Rheinland-Pfalz. Hallo Herr Ehinger.
Hallo, ich grüße Sie.
Vielen Dank, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben heute. Ein ganz spannendes Thema, was wir da heute besprechen wollen, und Sie haben sich netterweise bereit erklärt, mit uns darüber zu sprechen. Wir haben so ein paar Fragen, die uns spontan eingefallen sind, weil das Thema ja sehr aktuell ist, durch die Förderung der Bundesregierung mit den Hybridautos, und jeder braucht ja eine Steckdose, muss sein Auto laden. Fangen wir gleich mal an damit. Lässt sich ein Elektro-Hybridauto an jeder Steckdose laden? Wie sehen Sie das?
Ganz theoretisch ja, praktisch leider eher nein. Das Laden an einer haushaltsüblichen Steckdose ist auch als Notfallladung bekannt und sollte auch als solche gesehen werden. Mhm. Also es ist sicherlich in der Regel kein Problem, wenn man mal irgendwo nachladen muss. Es gibt so den Fachausdruck der Oma-Ladung. Also wenn ich mal zur Oma zum Kaffee trinken fahre, dann kann ich da mal irgendwie noch ein paar Kilowattstunden nachladen. Das wird meistens funktionieren. Aber wenn Sie ein Elektroauto dauerhaft laden wollen, insbesondere ein vollelektrisches Auto, dann ist die Steckdose absolut tabu.
Okay, was spricht denn dagegen so an so einer, also ich spreche jetzt wirklich von so einer haushaltsüblichen Steckdose. Man hat mir zum Beispiel auch gesagt, ja, das ist so wie ein Handyladen an der Steckdose. Ich habe jetzt schon rausgehört, das ist es wahrscheinlich eher nicht. Wie sehen Sie, also wie erkenne ich das denn, ob das überhaupt möglich oder nicht möglich ist?
Also wir müssen so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen Technik muss man dazu einmal aufmachen sozusagen. Was die Steckdose, die normale Haushalts-Schuko-Steckdose ist nicht dafür gemacht, lange dauerhafte Lasten zu übertragen. Ganz einfach ein thermisches Problem, die wird warm da drin. Und wenn Sie überlegen, was Sie normalerweise an einer Steckdose machen, da haben Sie vielleicht Ihr Handy, was Sie gerade besprochen haben, das braucht nicht viel Strom, das braucht nur ganz wenig. Das ist also relativ unkritisch. Und wenn Sie mal schauen, welche Geräte Sie da dran betreiben, die viel Strom brauchen, zum Beispiel ein Wasserkocher, ein Staubsauger, so etwas in dieser Art, das sind so Geräte, die viel Strom verbrauchen, dann brauchen Sie das immer nur über relativ kurze Zeiten, ein paar Minuten vielleicht mal eine halbe Stunde, wo so viel Strom drüber transportiert wird. Wenn Sie aber ein Elektroauto laden, dann laden Sie das über viele, viele Stunden, 8, 9, 10 Stunden und länger teilweise, wenn es ein vollelektrisches Auto ist. Und dafür ist einfach die Steckdose nicht ausgelegt. Die hat diese Dauerlast, dafür wurde sie nie gemacht. Sie wird dann irgendwann extrem warm, und je nachdem, wie gut oder schlecht die Installation ist oder wie neu oder alt sie ist, kann es im schlimmsten Fall dann dazu kommen, dass sie anfängt zu brennen.
Gutes Stichwort, alt oder neu. Also ich habe auch mit einem Freund drüber gesprochen, der sagt dann auch so, das ist so, als wenn man einen Föhn irgendwie 10 Stunden lang laufen lassen würde.
Genau.
Und wenn man Pech hat, man hat irgendwie eine alte Leitung, dann schmort die durch, oder
genau,
was passiert?
Genau, also wenn dann die Steckdose ein bisschen älter ist, die Kontakte vielleicht nicht mehr ganz so gut sind, dann erwärmt sich das noch stärker, und der schlimmste Fall ist tatsächlich, dass es anfängt zu brennen. Wenn Sie Glück haben, fliegt vorher eine Sicherung raus. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Mal ganz abgesehen davon, dass es auch ewig dauert, da dran ein Auto aufzuladen.
Ja, klar, das ist dann auch nochmal so. Das ist eine Sache, jetzt, was mir gerade spontan einfällt, so versicherungstechnisch ist das wahrscheinlich dann auch ein Problem in dem Moment. Ne? Also, sag ich mal, wenn man jetzt, Sie haben jetzt gesagt, die Oma, wo man mal kurz lädt, ist dann ja auch schon wieder so ein kritischer Aspekt. Ich meine, da muss man ein Kabel irgendwie hin zum Auto legen, hat man vielleicht dabei. Aber wenn jetzt was passieren würde, ist sowas abgedeckt? Kann man das ermessen? Weiß man das überhaupt?
Da müssen Sie für Ihre nächste Folge vielleicht nochmal den Versicherungsfachmann einladen dazu.
Danke für die Anregung. Machen wir dann.
Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich, der Betreiber der Anlage ist verantwortlich und muss natürlich schauen, dass sie auch ordnungsgemäß gewartet wurde immer, und dass sie in einem ordnungsgemäßen Zustand ist. Insofern kann man im Worst Case schon von einer Verantwortlichkeit reden, wenn was passiert.
Okay.
Weil eben auch, und wenn man die Bedienungsanleitung dieser Ladegeräte sich anschaut für die Schokosteckdose, steht da eigentlich auch immer dabei, dass sie eben nur unter Aufsicht betrieben werden dürfen, nur in Ausnahmesituationen Kurzzeit geladen werden darf, etc. Und wenn ich mich daran halt nicht halte, dann habe ich zumindest immer auch eine Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Teilschuld habe. Aber es nützt ja auch nichts, wer ist schuld, ist vielleicht gar nicht die Frage. Wenn es brennt, ist das erstmal danach interessant. Auf in dem Moment Fall. Vielleicht ist es dann auch egal, wer Schuld hat.
Genau, ist richtig. Jetzt ist es so, ich habe zum Beispiel so ein Hybrid Mini, also so ein Countryman, der hat so einen Prick dazwischen hängen. Sollte der eigentlich nicht dafür sorgen, dass es abgeschaltet wird, wenn er irgendwelche Inkonsistenzen feststellt?
Ja, teilweise schon. Das ist so, wobei die Temperaturüberwachung nicht bei all dieser Geräte mit dabei ist. Also die reine Temperaturüberwachung an der Steckdose findet nicht immer statt. Was die aber schon machen, und dann sehen sie schon das andere Thema, also muss ja auch sagen, es wird jetzt nicht sofort brennen, wenn Sie einmal ein Auto an eine Schokosteckdose laden, dann würde es schon recht häufig brennen da draußen im Markt. Aber was, das ist das zweite Thema, das Gerät, was dazwischen hängt, ist dafür da, eben dafür zu sorgen, dass hoffentlich nichts passiert. Was macht das? Das regelt einfach die Ladeleistung ganz stark nach unten. Das heißt, sie laden extrem langsam. Und wenn das Auto leer ist, ich weiß nicht, wie lange sie mit ihrem Mini an ihrer Steckdose so laden. Und jetzt haben sie nur ein Hybrid, also nur in Anführungszeichen. Jetzt stellen sie sich vor, sie machen das mit einem vollelektrischen Tesla oder irgendetwas. Dann sind Ladezeiten an einer Schokosteckdose, tatsächlich reden wir dann von 18, 20 Stunden Ladezeit. Ja, und das ist ja auch nicht mehr das Thema.
Absolut, das passt also wirklich nicht in dem Moment. Also das ist vollkommen verstehe ich. Wenn ich jetzt aber tatsächlich so das Bedürfnis habe, wie kann ich denn vorsorgen? Kann ich jetzt irgendwie jemanden beauftragen, sagen, misst doch mal die Steckdose durch, ob die 10 Stunden aushalten würde? Wird sowas was bringen?
Nein, das würde nichts bringen, ehrlich gesagt. Und also die klare Empfehlung an der Stelle ist, investieren Sie die, ja, muss man mittlerweile sagen, nicht mehr so viel Euros in eine Wallbox zu Hause. Mhm. Auch da gibt es ja eine sehr attraktive Förderung gerade im Wohnbereich. Sie kriegen vom Staat 900 Euro momentan als Zuschuss und dann haben sie noch einen Eigenanteil vielleicht von nochmal 800-900 Euro und dann haben sie schon eine sehr gute Wallbox da hängen, die eben all die Sicherheitsfeatures mitbringt. Und also für ein relativ kleines Invest relativ viele Möglichkeiten. Wenn Sie einen festen Stellplatz haben, dann sorgen Sie dafür, dass Sie da eine Wallbox hinbekommen.
Okay, verstehe. Das ist eigentlich ganz spannend, auch mit der Förderung natürlich durch den Staat. Da passiert jetzt ja unheimlich viel. Also das ist ja, sage ich mal, so eine Hybrid-Auto-Schwemme, würde ich es schon fast bezeichnen im Moment. Und jetzt, sage ich mal, diese Situation, jetzt sind wir in Frankfurt, wir haben selbst das jetzt mal so durchgetestet mit unseren Elektroautos und haben mal diverse, ja, ich sag mal Elektro-Zapfsäulen angefahren, ohne jetzt irgendwelche Betreiber zu nennen. Die Bilanz war relativ ernüchternd, also ich schätze mal so, also bei mir waren es glaube ich so 30%, die nicht funktioniert haben, entweder ist das Auto rejected oder das Ding war komplett out of order. Dann gibt's welche, die funktionieren sehr gut, da ist man in 2 Stunden wieder geladen, das ist perfekt, oder irgendwie vom Baumarkt, ist ja auch gerade so ein beliebtes Thema, was dann aber auch wieder viel Geld kostet. Wie sehen Sie denn diese Situation? Also jetzt haben wir diese Förderung für die Elektroautos, jetzt haben wir aber im Stadtgebiet ein sehr überschaubares Netz an Elektrozapfsäulen, um es mal so auszudrücken. Was ist da passiert oder wie stellt sich das da für Sie?
Also da haben wir in Frankfurt tatsächlich ein lokales Problem. Ich kenne viele Großstädte in Deutschland, da ist das sehr viel besser geregelt als in Frankfurt. Uns fehlt da an der Stelle einfach ein vernünftiges Konzept. Angeblich gibt es jetzt eins. Ich bin gespannt, wie sich die nächsten Jahre in Frankfurt entwickeln
werden. Mit der neuen Koalition, die noch nicht steht?
Ja, die steht noch nicht. Das war aber auch noch aus der alten Koalition teilweise raus. Aber die Stadt Frankfurt selbst investiert eben nicht in Ladeinfrastruktur. Will es Investoren jetzt öffnen, dass die jetzt investieren können. Aber das Bauen im öffentlichen Raum ist einfach ein Thema, was sehr, sehr umständlich ist und sehr lange dauert. Also da haben wir in Frankfurt einen riesen Nachholbedarf. Will aber auch sagen, dass das Laden im öffentlichen Raum für, wenn ich hier wohne, eigentlich nicht das ideale Ziel ist. Normalerweise ist das ideale Ziel, dass ich einen festen Stellplatz habe für das E-Auto in der Tiefgarage, irgendwo anders eine Möglichkeit habe und dann eben selbst für meine Lademöglichkeit sorgen kann. Ist im Übrigen auch viel billiger unterm Strich, weil das Laden im öffentlichen Raum doch natürlich sehr viel teurer ist als das Laden mit dem Haushaltsstromzähler sozusagen, wo ich ja dann doch deutlich weniger pro Kilowattstunde zahle.
Ja, das ist richtig. Jetzt haben wir nur die Problematik in hochverdichteten Gebieten, sage ich mal, in Frankfurt. Also fangen wir mal an, man kommt abends nach Hause nach seinem Job und möchte parken, damit fängt es ja schon mal an. Also man findet keinen Parkplatz. Ja. Wenn man glücklich ist, hat man vielleicht eine Garage, eine Tiefgarage, einen Tiefgaragenplatz, okay. Aber wie stellt sich das da für, sage ich mal, einen Hausbesitzer oder Eigentümer einer Garage, wenn man jetzt das Ganze elektrifizieren möchte? Ja, also was gibt es da für Hürden oder was sollte man beachten?
Da gibt es, ja, da brauchen Sie dann den Fachmann. Also da holen Sie sich irgendwo den Elektrofachbetrieb, idealerweise einen E-Mobilitätsfachbetrieb. Das ist eine Zusatzqualifikation, die der Elektriker sozusagen erwerben kann. Und dann wird er sie da an der Stelle beraten. Im Großen und Ganzen geht es darum zu schauen, wo kriege ich Strom her? Wie viel Strom kriege ich da noch sicher her, ohne dass ich irgendwie eine Überlastung der Anlage herbeiführe? Kann ich eventuell die Anlage so verstärken, dass ich vielleicht mehr Strom bekomme? Das kann der Fachmann dann an der Stelle prüfen und mit Ihnen zusammen sozusagen dann erarbeiten. Will aber auch klar sagen, weil die Frage kommt dann meistens auch in dem Zusammenhang, man kann sehr viel mit Energiemanagementsystemen machen. Also es ist nicht so, dass ich für jedes Auto die Maximalmenge an Strom jederzeit vorhalten muss. Es lädt nicht jeder gleichzeitig, man kann das ein bisschen regeln. Da sind Wallboxen eben auch relativ intelligent im Gegensatz zur Haushaltssteckdose. Die kann ich so regeln, dass am Ende nicht so viel Strom, nur so viel Strom fließt, wie ich auch wirklich zur Verfügung habe.
Wie gestaltet sich das denn jetzt, sage ich mal, in einer normalen Garage? Und sage ich mal, da sind, also in Bornheim zum Beispiel, da gibt es eine Garage, sind 150 Parkplätze, alle unelektrifiziert und jetzt entschließen sich die Mehrheit, wir brauchen alle Strom an den Parkplätzen. Jetzt kommt da, sage ich mal, auch ein Auftrag und das heißt, 50 von diesen Parkplätzen sollen elektrifiziert werden. Was passiert denn da im Hintergrund? Weil da muss ja der Strom irgendwie reinfließen und da stehen jetzt, sage ich mal, 10 Teslas und keine Ahnung, vielleicht noch ein paar andere schicke Autos, die viel Strom ziehen. Das ist ja auch eine Kapazitätsfrage und wie viel Strom wird reingeleitet und kann gleichzeitig gezogen werden. Wie funktioniert denn das?
Auch das ist ein sehr individuelles Thema. Man muss sich das wirklich an den einzelnen Punkten anschauen. Aber ganz grob gesagt würden wir immer zuallererst mal prüfen, was haben wir denn hier für Energie momentan da, wie viel Energie fließt denn jetzt schon in das Haus rein und wie viel Energie braucht denn das Gebäude aktuell? Also da habe ich ja, wie viel habe ich sozusagen Reserve? Das können wir messen. Mhm. Das ist machbar, kann man prüfen. Dann wissen wir schon mal, das haben wir jetzt schon. Der nächste Step ist, dass man mit dem Energieversorger Kontakt aufnimmt, Frankfurt in der Regel die Netzdienste Rhein-Main und prüft mit denen zusammen, was habe ich denn hier noch für Möglichkeiten, vielleicht zusätzlich Energie zur Verfügung zu stellen. Und was kostet das gegebenenfalls? Sagen die, okay, ich muss eine neue Leitung vielleicht dazulegen, dann kostet das Summe X. Dann kann man überlegen, will ich das nicht. Aber auch wenn da unten entsprechende Anzahl toller Autos mit viel Kapazität und Ladeleistung im Keller stehen, in der Tiefgarage stehen, kann man auch da eine ganz gute Lastbetrachtung machen. Das heißt ja nicht, dass alle Autos zeitgleich nach Hause kommen und alle leer sind. Der durchschnittliche PKW in Deutschland fährt ungefähr 30 Kilometer am Tag. Wenn ich das nachladen muss, brauche ich an der Wallbox, um 30 Kilometer nachzuladen, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde. Dann habe ich diese Menge wieder drin. Es kommen nicht alle zeitgleich. Das Auto steht in der Tiefgarage 10, 12 Stunden normalerweise. Komme abends nach Hause, bis ich morgens wieder fahre. Wenn ich diese ganzen Faktoren zusammen addiere, kann ich mit dem Lastmanagement eigentlich sehr gut arbeiten, dann kriegt er halt nicht die volle Leistung zum Laden, sondern dann drossle ich den runter. Brauche halt ein bisschen länger, aber das kann ich intelligent steuern. Und das kann ich eben mit einer Schuko-Steckdose nicht.
Genau, okay, das verstehe ich. Und jetzt eine spannende Frage, was mir jetzt auffällt, also wir kennen es ja so aus der IT-Serverlandschaft, da habe ich auch so Lastenausgleich. Ist das bei den Wallboxen auch so? Kommunizieren die untereinander und sagen, da hinten lädt gerade ein BMW und hier ein Mercedes und der zieht so viel, deswegen halte ich mich ein bisschen zurück.
Genau, sie haben im Prinzip, okay. Also sie müssen halt darauf achten, dass sie ein solches System einbauen, was auch miteinander kommunizieren kann. Gerade in Frankfurt, wir haben viel WEGs hier, da ist es einfach wichtig, dass man von vornherein auf ein vernünftiges Konzept setzt und nicht jeder seine eigene Wallbox an die Wand schraubt, weil es nützt nichts, wenn die nicht dieselbe Sprache sprechen. Also ich muss halt ein Konzept haben ab der ersten Wallbox, was so erweiterbar ist, dass diese Wallboxen nachher kommunizieren können. Es ist in den seltensten Fällen so, dass sie in so eine Tiefgarage reingehen und 50 Wallboxen an die Wand schrauben, sondern es kommen 1, 2, 3 Leute, die wollen jetzt sowas. Und die nächsten 2 kommen in einem halben Jahr. Und da muss man eben von Anfang an auf eine Lösung setzen, die kommunizieren kann, die genau das so macht. Die reden miteinander, die weiß dann die Wallbox, okay, mein Auto zieht so und so viel, mein Auto ist jetzt voll, ich kann wieder Ladeleistung im Netz freigeben und das machen die dann vollautomatisch.
Das heißt also, wenn man jetzt, sage ich mal, ein Mehrfamilienhaus hat, mitten in Frankfurt und da ist sowas noch nicht vorhanden, müssten sich eigentlich die Wohnungseigentümer, wenn jetzt nicht einem das ganze Haus gehört, unter einander abstimmen, wie man so eine Elektromobilität in den Garagen einführen könnte, damit es auch ein intelligentes System im Hintergrund hat. Also genau. nicht jeder sollte sein eigenes Brötchen backen, um es mal so auszudrücken, ganz genau. Sondern einfach wirklich eine Abstimmung, damit man auch sinnvoll damit arbeiten kann und das zur Verfügung stellen kann.
Genau, also das haben wir mit vielen WEGs mittlerweile auch schon gemacht.
Okay.
Die WEG committet sich darauf, dass man sagt, man hat ein System, das führt man jetzt ein, die Leute zahlen das dann schon selbst, die eigenen Nutzer sollen ihre Lösung schon selber bezahlen. aber man verständigt sich auf ein System, dann ist man damit auch sehr zukunftssicher aufgestellt.
Okay, ja, das ist doch interessant. Jetzt hatten wir das Thema schon auch mit den Besitzern von Immobilien in Frankfurt. Da gibt es auch eine Förderung. Ich habe auch gelesen, also ich bin da jetzt nicht so ganz vom Fach, aber da gab es wohl mal eine Bauvorschrift, die ist auch erloschen. Man kann einfach eine Wallbox einbauen. Ist das richtig? Oder ist das gefährliches Halbwissen, was ich hier auftische?
Nein, im Kern ist sie nicht ganz verkehrt, das Halbwissen. Tatsächlich, insbesondere in WEGs war es so, dass bis dato der Einbau von Wallboxen, also bis vor kurzem der Einbau von Wallboxen tatsächlich einstimmig pflichtig war. Also jeder musste zustimmen.
Okay.
Und wenn Sie in so einer WEG mit 50 Eigentümern, das wird schwierig. Es wird nicht immer klappen. Das ist gekippt. Man hat jetzt sozusagen das Anrecht, auch innerhalb so einer WEG auf eine Wallbox, es sei denn, es gibt irgendwelche zwingenden Gründe, die dagegen sprechen. Ich kann es also nicht einfach verweigern. Mhm. Dasselbe gilt auch in Mietobjekten. Ich kann von meinem Mieter, von meinem Vermieter durchaus auch als Mieter so eine Wallbox verlangen. Das heißt nicht, dass der sie bezahlen muss, aber er muss mir die Möglichkeit geben, sofern keine technischen Gründe dagegen sprechen. Also wenn die Anlage halt einfach so ist, dass sie es nicht kann, kommt ganz selten mal vor, soll es aber ab und an mal geben, dann ist das schwierig. Aber ich kann im Prinzip mir diese Wallbox, kann mir keiner einfach verwehren, weil er sagt, will ich nicht.
Okay.
Das ist kein Argument.
Verstehe. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Wallboxen. Jetzt weiß ich, sie sind eigentlich unabhängig. Kann man da Empfehlungen aussprechen? Darf man welche aussprechen? Oder sind die alle gleich? Also wie stellt sich das da? Haben Sie da einen kurzen Abriss? Nur ganz kurz. Also
ganz kurz. Das ist auch wie beim Auto. Es gibt ganz viele Autos, die haben vier Räder und ein Lenkrad.
Ja.
Und dazwischen gibt es trotzdem ganz große Preisunterschiede und auch qualitative Unterschiede. Und so ist es bei Wallboxen auch.
Okay.
Es gibt nicht die eine Wallbox, die für alle funktioniert. Es hängt immer ein bisschen davon ab, was will ich. Brauche ich einen Zugriffsschutz, weil Fremde dran können? Muss ich abrechnen können? Brauche ich also irgendwie einen Zähler, weil ich vielleicht mit meinem Arbeitgeber abrechnen
muss. Ah ja, interessant. Also das heißt also, in den Wallboxen ist so ein Zähler eigentlich integriert, wo man sich, sage ich mal, monatlich oder jährlich dann die Sachen rausziehen kann zur Abrechnung?
Das gibt es. Also Okay. Es gibt solche Wallboxen, die dieses Feature mitbringen.
Ja.
Und wenn ich dieses Feature brauche, muss ich das dann halt auch so einen Typ nehmen. Also es gibt eine ganz, ganz große Bandbreite.
Aha.
Es gibt einen relativ mittlerweile jetzt auch schon wieder etwas in die Jahre gekommenen ADAC-Test von Wallboxen. Der war recht gut und die damals gewonnen haben, sind auch heute noch relativ weit vorne mit dabei. Also da gibt es einiges an Herstellern, die
okay,
man nutzen kann.
Okay. Wenn Sie jetzt, sage ich mal, wir haben Sie ja eingeladen, weil Sie ja auch Unternehmen beraten, genauso wie, wenn ich es verstanden habe, auch Privatbesitzer. Sie beraten dann die Unternehmen auch, was sie installieren könnten oder machen so eine Art Prognose. Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also wenn wir mit Unternehmen sprechen, machen wir auch eine konzeptionelle Beratung. Das heißt, wir schauen uns mit den Unternehmen zusammen an, was möchten die denn, was ist ihr Ziel? Wollen sie den eigenen Fuhrpark elektrifizieren? Geht es um die Mitarbeiter, die vielleicht mit ihrem Privat-PKWs kommen, will ich öffentliches Laden anbieten, unterschiedliche Szenarien und erarbeiten dann zusammen mit den Unternehmen eine Lösung für ihre Zwecke. Und da sind insbesondere Abrechnungslösungen auch immer ganz wichtig. Wir betreiben das dann auch, also auch wir können diese Abrechnungsdienstleistung auch mit zur Verfügung stellen.
Okay, gut. Das heißt also, wenn Sie es installieren, dann habe ich auch die Möglichkeit sozusagen, mir so eine Art Monatsbericht kommen zu lassen, was ich verbraucht habe und was das auch gekostet hat in dem Moment.
Ganz genau, bis hin sogar zur Abrechnung. Also wenn ich jetzt auch in Mietswohnungen haben wir das jetzt immer mehr, wenn ich halt eben diese große Mietseinheiten habe mit 50 Stellplätzen, dann muss ja irgendwie auch der Mieter seinen Strom bezahlen und das wird dann auch irgendwie über eine zentrale Stelle gehen müssen. Das will der Vermieter ja auch nicht bei sich mit lösen müssen.
Okay, interessant. Also vielen Dank schon mal für die Information. Nochmal vielleicht ein bisschen Richtung Prognose. Jetzt sind wir im Jahr 2021. Diese Hybridfahrzeug-Euphorie, also in meinem Umfeld auf einmal alle sind Elektroauto begeistert. Jeder kauft sich so ein Auto, egal in welchen Qualitätsstufen. Sie haben es ja schon ganz schön formuliert. Haben Sie da eine Prognose, wie sich das so, also aus Ihrem Ermessen, weil Sie ja doch näher an der Materie sind, wie das so ausufert oder artet oder wem auch immer man es benennen darf? Also gibt es da irgendwie, haben Sie da irgendwie eine Vorstellung, was da noch passiert in den nächsten Jahren?
Ja, es wird nicht weniger.
Ja, auf jeden Fall, das ist klar, logisch.
Das kann man,
aber
das kann man
die so potenzielle machen. Steigerung, also wie verdoppelt sich, verdreifacht sich, wie ist da so Ihr Empfinden im Moment?
Ja, es wird nicht linear sein. Das ist eine exponentielle Steigerung, die haben wir jetzt auch in dem Bereich. Der Plug-in, der Hybrid ist, ich nenne das immer so ein bisschen die Einstiegsdroge. Ich glaube, dass der tatsächlich relativ schnell wieder verschwinden wird.
Okay.
Wir kriegen jetzt in den nächsten E-Mobilitätsgenerationen Reichweiten von 600-700 Kilometern. Der Mercedes EQS ist ja jetzt vor kurzem vorgestellt worden. Der ist mit 700 Kilometer angegeben. Selbst wenn ich nur 500-600 Kilometer damit schaffen sollte, bin ich schon mal in einer Größenordnung unterwegs, wo es einfach nicht mehr so relevant wird, wo ich auch die Unterschiede zum Verbrenner nicht mehr so groß werden. Also insofern, der Plug-in wird, glaube ich, über kurz oder lang eher Nischendasein fristen, auch wenn er momentan das große Ding ist. Und also ja, ich glaube, dass sich jeder, der ein neues Auto anschafft, zumindest mal überlegen wird, macht nicht so ein E irgendwo Sinn? Kann ich mich nicht unabhängig machen von den Benzinpreisen? Kann ich nicht auch was für die Umwelt tun? Und auch als Frankfurter Innenstadtbewohner vielleicht auch was für die Geräuschpegel um mich herum tun? Das wird immer gerne vergessen. E-Autos sind einfach unwahrscheinlich leise. Und wenn Sie an der Hauptverkehrsstraße wohnen, freuen Sie sich über jeden, der den Diesel aufgibt und dafür vielleicht das E-Auto hinstellt. Deswegen glaube ich, dass das ein sehr starkes exponentielles Wachstum sein wird.
Ja, also das sehe ich genauso, weil natürlich die Lebensqualität verbessert sich natürlich wahnsinnig, wenn halt nicht mal die Autos durch die Gegend zu brummen. Ne? Die summen ja eher, bringen dann wieder andere Probleme mit sich, weil man sie vielleicht nicht so schnell hört, auch in dem Moment, aber es ist ein ganz anderes Thema. Hey Ina, ich danke Ihnen, vielen Dank für das nette Gespräch, für unseren Podcast zur Elektromobilität. Das ist, sage ich mal, heute die erste Folge. Wir werden da, glaube ich, eine kleine Reihe auch draus machen. Wahrscheinlich werden Sie nochmal einladen, wenn wir noch weiter tiefer bohrende Fragen haben, aber für den Moment bedanke ich mich bei dem Herrn Eger von E-Mobility Netz, auch dem, wie gesagt, Elektro- und Informationstechnische Handwerker in Frankfurt und Rheinland-Pfalz. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, den Hörern kann ich wieder anbieten, wenn ihr Fragen dazu habt, über Instagram oder über unsere Webseite oder natürlich auch per E-Mail auf
digital-x-radio-frankfurt. Unsere Talks immer donnerstags mit interessanten Gästen.
Vielen Dank.
19 Uhr. Dankeschön. Schaltet ein. Du hast eine Folge verpasst? Alle Folgen gibt's auch als Podcast auf digitalxradio.de.